请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 16. Dezember 2024 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Leben in Taiwan führt Xiang Ning Postelholz ihr Gespräch weiter mit dem 18-jährigen Daniel Grabitz über das Aufwachsen in zwei Kulturen, der deutschen und der taiwanischen. In Taiwan Monitor folgt ein Bericht über Chinas Marineaktivitäten vergangene Woche. Nun zuerst die Nachrichten. Präsident Lai Ching-te hat an der 12. Nationalen Konferenz für Wissenschaft und Technologie teilgenommen. Die ersten M1A2T-Panzer aus den USA sind nach Taiwan geliefert worden. Und der stellvertretende Bürgermeister von Shanghai ist zur Teilnahme am Twin City Forum in Taipei eingetroffen. Die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te hat heute an der 12. Nationalen Konferenz für Wissenschaft und Technologie des Kabinetts teilgenommen. Lai sagte, der Etat für Wissenschaft und Technologie werde im kommenden Jahr auf 196,5 Milliarden Taiwan-Dollar erhöht, umgerechnet rund 5,7 Milliarden Euro. Ich erinnere mich, dass während meiner Amtszeit als Premierminister der Etat für Wissenschaft und Technologie das erste Mal die Marke von 100 Milliarden überschritten hat. Im kommenden Jahr werden es 195,5 Milliarden sein. Das sind 7,7 Milliarden mehr als in diesem Jahr. Dies zeigt, wie wichtig die Regierung die Technologiebranche erachtet. Wir werden weiterhin Anstrengungen unternehmen, um Taiwan zu einem global führenden Technologieland zu machen. Lai bezeichnete die Nationale Konferenz für Wissenschaft und Technologie als wichtige Plattform für den Ideenaustausch. Die in dieser Konferenz diskutierten Themen und Strategien dienten als Grundlage für nationale Entwicklungspläne im Bereich Wissenschaft und Technologie. An der Konferenz nehmen Minister und Vorsitzende von Kabinettskommissionen teil sowie hochrangige Vertreter aus Forschung und Industrie, darunter der Vorsitzende und CEO von TSMC, CC Wei, und der Präsident der Academia Sinica, der obersten Forschungseinrichtung Taiwans, Liao Chun-chi. Die ersten 38 M1A2T-Panzer sind gestern im Hafen Taipei eingetroffen. Die erste Lieferung von insgesamt 108 von den US-erworbenen M1A2T-Panzer wurde heute frühmorgens zum Ausbildungskommando in Hsinchu transportiert. Neben den 108 M1A2T-Panzern, einer Variation von M1 Abrams-Kampfpanzern, hat Taiwan auch 14 M88A2-Bergepanzer und 16 Transportfahrzeuge und Transportplattformen beschafft. Wie Taiwans Verteidigungsministerium mitteilte, werden im kommenden Jahr 2025 weitere 42 M1A2T-Panzer geliefert werden. Im Jahr 2026 folgen 28 weitere. Die USA hatten dem Verkauf im Jahr 2019 zugestimmt. Der Vizebürgermeister von Shanghai, Hua Yuan, ist heute zur Teilnahme am Twin City Forum in Taipei eingetroffen. Er und seine Delegation wurden von Taipei stellvertretender Bürgermeisterin Lin Yuhua am Songshan-Flughafen in Taipei begrüßt. Das Twin City Städteforum zwischen Taipei und Shanghai wird morgen stattfinden. Die Unterstützergruppe des in Shanghai verschwundenen Verlegers und Chefredakteurs des Verlages Gusa Press, Li Yinhe, hat den Bürgermeister von Taipei, Jiang Wan-an, in einem offenen Brief dazu aufgefordert, beim Twin City Forum seine Besorgnis darüber zu äußern. Der als Fu Cha bekannte Li Yinhe verschwand Ende März 2023 bei einem China-Besuch. Später bestätigte die chinesische Seite, dass gegen Fu Cha wegen des Verdachts auf Gefährdung der nationalen Sicherheit Untersuchungen eingeleitet wurden. Fu Cha ist auch Moderator von Radio Taiwan International. Auch die taiwanische Stiftung für Austausch über die Taiwanstraße, die mit Beziehungen zu China beauftragt ist, hat dazu aufgerufen, bei dieser Gelegenheit auch Besorgnis über kürzlich in China verhaftete Anhänger aus Taiwan der religiösen Gruppierung Iguandao zur Sprache zu bringen. Taiwan beteiligt sich mit 4 Millionen Euro an der Ukraine Recovery and Reconstruction Guarantee Facility. Diese Ukraine Recovery and Reconstruction Guarantee Facility in Höhe von 110 Millionen Euro ist eine Initiative der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung zur Wiederbelebung des Marktes für Kriegsrisikoversicherungen in der Ukraine. Um die Wiederbelebung des Versicherungsmarktes und das Interesse internationaler Investitionen in der Ukraine zu fördern, hat sich Taiwan bereit erklärt, vom Taiwan Business EBRD Kooperationsfonds 4 Millionen Euro zu dieser Initiative beizusteuern. Die Vereinbarung dafür wurde am 2. Dezember in Taipei unterzeichnet. Am 12. Dezember hat die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in ihrer Zentrale in London den Start der neuen Initiative bekannt gegeben. Auch Taiwans Repräsentant im Vereinigten Königreich, Vincent Yao, war anwesend. Er sagte, Taiwan sei ein fester Unterstützer der Ukraine und freue sich, mit gleichgesinnten demokratischen Partnern beim Wiederaufbau der Ukraine durch diese Initiative zusammenzuarbeiten. Die Zahl der philippinischen Reisenden in Taiwan ist von Januar bis Oktober dieses Jahres um über 35% gestiegen. Wie Taiwans Tourismusbehörde gestern mitteilte, besuchten von Januar bis Oktober dieses Jahres 370.000 philippinische Touristen Taiwan. Damit sind die Philippinen das führende Herkunftsland von Reisenden aus Südostasien in Taiwan. Der Anstieg der Touristenzahlen aus den Philippinen ist gemäß der Tourismusbehörde auch auf die philippinischen Tourismusbotschafter für Taiwan zurückzuführen. Anfang dieses Jahres wurden die philippinische Schauspielerin Gabi Garcia und ihr Freund, der Schauspieler und Sänger Khalil Ramos, als Tourismusbotschafter für Taiwan gewonnen. Sie besuchten kürzlich erneut Taiwan, um in den Philippinen die Vielfalt Taiwans als Reiseland zu präsentieren. Dies solle auch Menschen in den Philippinen anregen, während der Weihnachtsfeiertage eine Reise nach Taiwan zu machen. Garcia und Ramos werben für Landschaft, Kultur, Sehenswürdigkeiten und kulinarische Vielfalt Taiwans unter dem Motto »Erschaffe deine Taiwan Love Story«. Heute ist am Yushan, dem höchsten Berg Taiwans, der erste Schnee in diesem Winter gemeldet worden. Wie die Wetterbehörde mitteilte, hat die Wetterstation am Yushan-Nordgipfel heute um kurz nach 3 Uhr morgens und um 3.30 Uhr morgens für sehr kurze Zeit Schneefall beobachtet. Die derzeitige Kaltfront hat im Hochgebirge über 3000 Meter Höhe die Berglandschaften durch Frost und Reif in Winterlandschaften verwandelt. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIEX stieg um 19,42 Punkte oder 0,08% auf 23.039,9 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 408,78 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 11,96 Milliarden Euro oder 12,57 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit bewölkt, zwischen 11 und 18 Grad Celsius in Nord- und Zentral-Taiwan, im Süden bei Temperaturen bis 23 Grad. Die Aussichten für morgen Dienstag: im Norden auflockernde Bewölkung bei Temperaturen zwischen 13 und 21 Grad, in Mittel- und Süd-Taiwan viel Sonne bei Temperaturen zwischen 12 und 26 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 16. Dezember 2024 von Radio Taiwan International. nun folgt Leben in Taiwan.
Leben in Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Leben in Taiwan. In der heutigen Folge setzen wir das Gespräch mit dem 18-jährigen Daniel Grabitz vor, der in zwei Kulturen groß geworden ist, denn er hat einen deutschen Vater und eine taiwanische Mutter. In dieser Folge sprechen wir über seine Zukunftspläne. Bleibt er in Deutschland oder plant er, nach Taiwan zu gehen? Was sind die Herausforderungen bei der Integration in verschiedene Kulturen? Gibt es vielleicht innere und äußere Brücken, die dabei helfen?
Wie sieht jetzt deine Biografie aus? Wie schreibst du sie weiter? Du bist jetzt 18 Jahre alt, du hast wahrscheinlich die Schule abgeschlossen, richtig?
Ja, ich habe die Schule abgeschlossen. Ich war jetzt in der 12. habe die Schule abgeschlossen und ich gehe jetzt in die deutsche Bundeswehr und also in den Freiwilligen Wehrdienst und schaue, dass ich dort 2 Jahre lang ein bisschen Disziplin und Ordnung in mein Leben bringe. Und dann überlege ich mir noch etwas für die Zukunft. Also Taiwan hört sich echt gut an, da muss ich schon sagen. Aber ich habe gehört, dass das Einkommen hier schlechter ist und sowas. Und dann meinten meine taiwanesischen Freunde, nein, bleib doch in Deutschland. Da gibt es so viele Sozialversicherungen und hier sind einfach die Jobs so unsicher und sowas. Und dann sehr gut, da haben sie ja auch irgendwo recht. Aber ich persönlich finde Taiwan schöner.
Und wäre es auch eine Möglichkeit, in die taiwanische Bundeswehr zu gehen?
Jein. Also ich hatte vor, in die taiwanische Bundeswehr zu gehen und da gibt es auch einen Dienst, den die Taiwanesen bewältigen müssen. Aber das Problem ist, dass man dann auch Taiwanese sein muss und ein Jahr lang dort wohnen muss. Mhm. Und das habe ich noch nicht. Ich wohne ja in Deutschland.
Wie war das für dich als Kind in Deutschland, eine taiwanische Mutter zu haben?
Also es wurde nie direkt angesprochen. Es war natürlich klar, dass wir Asiaten waren und dass wir aus Taiwan kommen. Wurde dann auch klar mitten im Gespräch. Für mich, ich hatte nie Probleme damit. Ja, ab und zu mal wurde ich mal so Asiate genannt. Aber das war mehr so eine, das kannte man einfach, musste man nicht wirklich dafür dazu sagen. Wir sind einfach hingegangen und haben gesagt, du Asiate. Und dann denkst du, okay, wow, danke schön, wow. Und geht weiter.
Und wie hast du deine Mutter erlebt in Deutschland? Fiel es ihr schwer oder fiel es ihr leicht, sich in Deutschland zu integrieren? Hast du ihr dabei geholfen, du, der jetzt beide Kulturen kennt?
Also meiner Mutter ging es relativ schwer mit dem Integrieren. Sie hatte Probleme damit, sie hat Probleme mit der Sprache, sie hatte Probleme mit der Kultur. Sie hat auch bis heute jetzt noch keine richtigen Deutschen, mit denen sie auch Deutsch spricht oder sowas ähnliches. Ich denke, dass sie sich einfach schwieriger damit getan hat als andere Asiaten. Und vieles davon kommt auch, dass die Sprache für sie sehr schwer war.
Und bist du manchmal auch vermittelnd aufgetreten? Also, dass du deiner Mutter vielleicht erklärt hast, ah, weißt du, in Deutschland ist das halt so und so, die Leute verstehen das dann so und so oder die Leute sagen das halt so und so.
Ja, tatsächlich. Also, ich kann mich noch erinnern, als ich in Taiwan war und meine Familie Deutschland von Deutschland nach Taiwan kam und ich zwischen meinen Omas saß und meinen Opa in Taiwan besucht haben, also mein Opa aus taiwanesischem Stamme. Die Omas wollten ins Gespräch kommen und ich musste natürlich dann auch übersetzen. Das war sehr interessant.
Also, warum war das sehr interessant?
Naja, weil also ich konnte halt noch so nicht richtig Chinesisch sprechen, also konnte ich nur die Hälfte dann übersetzen und naja, das ging dann doch ganz gut aus.
Du warst quasi ein Kulturvermittler, eine
ja.
Brücke.
Wenn, aber dann ein schlechter. Also
mein Gott. Ich meine, du warst ja auch jung. Also
ja.
Klar. Wo gibt es diese Brücken noch? Hast du innerlich Brücken, wo du beide Kulturen irgendwie, wo beide Kulturen so zueinander finden? Oder ist das wirklich so getrennt wie in dem Bild, das du am Anfang beschrieben hast?
Ja, ich würde in dem Bild so eine breitere Linie reinziehen, die so ein bisschen vermischt wird. Aber ich denke, wenn es um Brücken geht, ist es schwer zu beschreiben, wo die Brücken hingehen sollten. Also in der Persönlichkeit sehe ich da keine Brücken.
Das heißt, du zerfällst eigentlich in zwei Teile, oder?
so würde man es am besten beschreiben. Also es ist wirklich so, dass wenn man, wenn ich, dass ich merke, dass wenn ich Deutsch denke, dann bin ich auch Deutsch. Und wenn ich Chinesisch oder Asiatisch bin, dann spreche ich und lese ich Chinesisch und mache etwas eher Chinesisches. Aber ich bin sehr, sehr deutsch im Inneren. Ja.
Ja, das verstehe ich gut, was du beschreibst. Mhm. Und wünschst du dir eigentlich für dich selber, dass das mehr eine Einheit wäre? Oder ist das für dich okay so?
Der Wunsch ist da, aber ich weiß nicht, ob es klappen wird. Also man kann sich ja viel wünschen in seinem Leben, aber passieren wird da nicht viel. Ich denke, dass wenn ich jetzt 18 Jahre bin und denke so, mein Gott, was wird da noch passieren? Vielleicht hier und da mit der Familie noch was in Taiwan machen, das kann ich noch machen. Also das, wenn ich da meine Sprachkenntnisse erweitere, dann schaffe ich das auch und dann sieht das auch, dann kann man, ja. Und in Deutschland habe ich da sowieso keine richtigen Probleme.
Gäbe es irgendwas, was du anderen gemischt kulturigen Kindern oder Jugendlichen mitgeben würdest?
Ich weiß, dass wenn man diese Kultur gemischt hat, dass man eine andere Kultur gerne ablehnt. Also dass man sagt, ich bin eigentlich nicht richtig Taiwanese, ich bin eigentlich nicht richtig Deutscher, also oder irgendeine andere Kultur, die man als außenseiterische Kultur sieht. Aber es ist wichtig, das auch mit einzuintegrieren. Es ist wichtig, weil man sonst nicht eine ganze Person ist. Und wenn man nicht eine ganze Person ist, ist man nur mit der halben Sache dort. Wenn man nur mit der halben Sache dort ist, läuft es meist nicht so leicht, wie man, wenn man ganz dort ist. Und es ist auch schwierig, wenn man im Inneren etwas zerrissen ist und man nicht weiß, oh, okay. Also, wenn man nicht einfach seinen eigenen Frieden finden kann. Wenn man nicht einfach weiß, dass man für immer diesen Hass birgt über die andere Kultur, dann ist das nicht so, sagen wir, gesund.
Aber wieso kommt es zu diesem Hass? Ich verstehe dich total gut, aber wieso kommt es zu diesem Hass? Warum ist es so schwierig, diese zwei Kulturen zu leben oder zu sein? Warum ist das so schwierig?
Ich denke, es ist vor allem schwierig, weil man nicht weiß, wer man sein soll. Wenn man in Deutschland aufwächst und in Deutschland deutsche Eltern hat, dann weiß man, dass man Deutscher ist und dass man dann auch deutsche Sachen tut. Aber wenn ich in meiner Kultur, in meinem Haus bin, weiß ich halt nicht, ob ich deutsche Sachen tue oder ob ich chinesische Sachen tue und was ich jetzt von den beiden Sachen machen sollte. Und ich wurde in gewisser Weise Hälfte-Hälfte erzogen. Die Hälfte der Kultur war, die ich mit einbezogen habe, waren Erwartungen von deutschen Eltern, von meinem deutschen Vater. Und die anderen Erwartungen waren chinesische Erwartungen. Also ist es mehr so ein, wer hat was beigebracht und mehr so ein Mischmasch.
Und wo war dann dein Weg? Hast du dann auf deinen Vater oder deine Mutter gehört oder hast du gedacht, oh, weißt du was, ich mache einfach die dritte Stimme und das bin ich und ich mache einfach das, was ich für richtig halte. Wie hast du das, also wie, was war deine Lösung?
Ich habe mich an meine Freunde gehalten. Das war meine Lösung. Ich habe einfach gesagt, gut, also so, was sind die Erwartungen? Mein Vater hat so Semi-Erwartungen, meine Mutter dies Erwartungen, aber im Grunde genommen habe ich einfach das Minimale in der Schule gemacht. Ich war auch einfach so in der Zone, würde ich sagen. Einfach, das ist es, was es ist. So in der Art. Ich freue mich. Ich freue mich auf meine Zukunft. Ich freue mich auf meine Zweikulturigkeit. Wenn jemand irgendwann mal auch zweikulturig wird, dann soll er auf jeden Fall seine zweite Kultur auch erkunden und sich davon inspirieren lassen. Ich denke auch, dass viele Leute einfach neue Kulturen erkennen sollten. Und man kann auch viel von anderen Kulturen lernen. Also einfach psychologisch, wenn man weiß, so okay, es ist nicht alles eine Welt, sondern es gibt auch eine andere Welt.
Okay, lieber Daniel, das war ein sehr, sehr, sehr tiefgehendes und sehr schönes Gespräch. Ich danke dir für deine Offenheit.
Ich
wirklich
auch. Danke,
für deine Bilder, für deine Worte, für deine Offenheit.
Danke.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor.
Zhongguo zhang de xing jing shi dui
Ein solches Vorgehen Chinas stellt eine Gefährdung der Sicherheit und Stabilität in der indopazifischen Region dar und verursacht weitere Unsicherheitsfaktoren für die internationale Gemeinschaft. Wir rufen die chinesische Regierung dazu auf, ihrer Verantwortung als Teil der Region nachzukommen und provokative Handlungen unverzüglich einzustellen. Diese Angaben machte die Sprecherin des Präsidialamts Karen Guo vergangenen Mittwoch hinsichtlich der militärischen Aktivitäten der chinesischen Streitkräfte in der Region. Gemäß Sicherheitsexperten hat China vergangene Woche mit den größten maritimen Militäraktivitäten seit 1996 begonnen. Es war von einer Beteiligung von mehr als 90 Schiffen der chinesischen Marine und Küstenwache die Rede. Der Sprecher von Taiwans Verteidigungsministerium, Sun Li Fang, bezeichnete das Ausmaß der chinesischen Marineaktivitäten in einer Pressekonferenz als das größte im Vergleich zu den vier vorangegangenen. Dies stelle eine Bedrohung dar. Gemäß Generalleutnant Xie Risheng versuche die chinesische Volksbefreiungsarmee, ihre Streitkräfte nach außen auszulehnen und auch die Taiwanstraße zu einem Binnenmeer zu machen. China hat auch 7 vorübergehend beschränkte Flugzonen entlang der chinesischen Küste ausgewiesen. Diese Zonen vermieden zwar internationale Flugrouten und lägen westlich der Mittellinie der Taiwanstraße, erstreckten sich jedoch etwa 1000 Kilometer östlich von Shanghai bis nach Fujian. Dies deutet darauf hin, dass die Einschüchterungsziele nicht nur auf Taiwan beschränkt seien, so Xie. Generalleutnant Xie Risheng sagte am Dienstagmorgens, das Verteidigungsministerium habe 21 chinesische Schiffe in der Nähe Taiwans ausgemacht, 12 Kriegsschiffe und 9 andere offizielle Schiffe. Auf die Frage nach den Medienberichten über 90 chinesische Schiffe sagte Xie, diese Zahl beinhalte wohl Schiffe, die von Japan und anderen Nachbarländern in einem größeren Gebiet geortet worden seien. China hat diese Aktivitäten vorher nicht offiziell angekündigt. Die Einsatzgebiete umfassen gemäß Vertretern von Taiwans Verteidigungsministerium und der nationalen Sicherheitsbehörden die Taiwanstraße, das Ost- und das Südchinesische Meer und auch den Westpazifik und erstrecken sich über die erste Inselkette hinaus in Richtung zweite Inselkette. Die erste Inselkette zieht sich von Japan mit Okinawa entlang Taiwan, den Philippinen und Borneo zum Südchinesischen Meer. Die zweite Inselkette liegt etwa 1000 Kilometer weiter im Pazifik bis zu den Marianen mit Guam und den Karolineninseln mit Palau. Laut nationalen Sicherheitsexperten hat die chinesische Marine Angriffe auf Schiffsverbände simuliert, Militärflugzeuge simulierten Angriffe auf Schiffe, chinesische Küstenwachenschiffe führten Übungen zur Kontrolle von Handelsschiffen durch. Forscher Jie Zhong äußerte jedoch die Ansicht, dass bei diesen Aktivitäten der chinesischen Streitkräfte keine so klar definierten Aufgaben oder taktischen Phasen zu erkennen seien. Daher ähnle dies eher einer Übung für Langstreckeneinsätze auf hoher See als einer gezielten Militärübung. Über den Einsatz von rund 60 Marineschiffen und 30 Schiffen der Küstenwache sagte er, diese Anzahl an Schiffen ist über ein großes Gebiet verteilt. Die chinesische Marine verfügt derzeit über etwas mehr als 170 Kriegsschiffe, U-Boote nicht mitgerechnet. Zusammen mit den Schiffen für logistische Unterstützung sind es etwa 300 Schiffe. Man sagt immer, ein Drittel befindet sich in den Häfen bei der Wartung, ein Drittel auf Übung und ein Drittel im Dienst. Bei der gegenwärtigen Flotte auf der Meeresoberfläche hält es sich eigentlich noch in einem gewöhnlichen Rahmen, wenn an einem Tag etwa 60 Schiffe bei Übungen oder bei Patrouillefahrten im Einsatz sind. Forscher Jie Zhong fügte hinzu, es habe keine Nachrichten gegeben, dass auch ein chinesischer Flugzeugträger an den Übungen beteiligt sei. In diesem Fall sei die Intensität der Gesamtaktion im Grunde nicht so hoch wie die vorhergehenden Aktionen und erreiche nicht das Ausmaß eines Militärmanövers. Wenn Taiwans nationale Sicherheitsbehörden oder das Verteidigungsministerium dies als die bisherigen Einsätze weit übertreffend bezeichnen, sei dies seine meines Erachtens nicht ganz angemessen. Dass Taiwans Verteidigungsministerium bei diesen kürzlichen militärischen Aktionen Chinas nicht passiv, sondern aktiv reagiert hat, hält Zhang Xiangwei, Frederick Chan, Politikanalyst am Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit, in diesem Fall für sehr angemessen. Früher haben wir immer nur passiv auf das Vorgehen Chinas reagiert. Doch dieses Mal hat das Verteidigungsministerium statt passiv aktiv reagiert. Noch bevor die Lage klar wurde und noch bevor die chinesische Seite irgendetwas darüber verlautbaren ließ, hat das Verteidigungsministerium Anzahl, Ort, Ausmaß und mögliche Auswirkungen der Aktionen aktiv offengelegt. Unsere Seite hat direkt mit der chinesischen Seite und der internationalen Gemeinschaft kommuniziert und die internationale Gemeinschaft konnte ganz klar erkennen, dass die chinesische Seite der wirkliche Troublemaker, der wirkliche Störenfried ist. Diese Kommunikation auf internationaler Ebene und mit internationalen Partnern halte ich für sehr gut. Frederick Chan sagte außerdem, dass das Verteidigungsministerium unverzüglich die Anweisung zu Kampfbereitschaftsübungen gegeben hat, aber die Alarmstufe nicht erhöht worden ist. Auch wurden die planmäßigen Übungen weiter durchgeführt. Dies zeige, dass Taiwans Streitkräfte bei einer plötzlichen Bedrohung durch Chinas Streitkräfte schnell reagieren können und die Fähigkeiten haben, ihre Routineaufgaben weiter durchzuführen. Manche Analysten vermuteten als Grund für diese militärischen Aktionen Chinas die kürzliche Auslandsreise von Taiwans Präsidentin Lai Ching-te, bei der er die diplomatischen Verbündeten, die Marshallinseln, Tuvalu und Palau im Südpazifik besucht und jeweils einen Zwischenstopp in Hawaii und in Guam eingelegt hat. Frederick Chan äußerte die Ansicht, die Hintergründe für diese maritimen militärischen Aktivitäten Chinas seien, dass China die strategische Initiative und seine Handlungsspielräume wahren wolle. Dies angesichts der unsicheren Lage in Syrien, der unsicheren Dynamik zwischen den USA, China, Russland und Japan und vor einem möglichen Treffen zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und dem gewählten US-Präsidenten Donald Trump. Auf taktischer Ebene weite China damit auch seinen punktuellen Druck gegen Taiwan aus, auf einen großflächigeren Druck gegen die gesamte erste Inselkette. Dadurch teste China gemäß Politikanalyst Frederick Chan auch die Reaktion der Nachbarländer. Früher haben sie Aktionen in großem Umfang immer öffentlich angekündigt, aber dieses Mal haben sie sich damit sehr zurückgehalten. Ich denke, dass sie auch die Reaktionen der Nachbarländer und die Fähigkeit ihrer Informationsbeschaffung damit testen wollten. Außerdem befand sich US-Verteidigungsminister Lloyd Austin vom 8. Dezember bis zum 11. Dezember zu einem Besuch in Japan. Dort habe Austin auch betont, dass Chinas Einschüchterungsmaßnahmen eine Bedrohung für die Stabilität der Region darstellen. Frederick Chan zufolge bleibe zu beobachten, ob der Besuch des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin in Japan in Zusammenhang mit dem Vorgehen Chinas während dieser Zeit steht. Da China in den vergangenen Jahren jedoch zunehmend aggressiv in der Nähe Japans agierte, kommt die in Japan empfundene Bedrohung im Grunde schon der von Taiwan gleich. So gesehen sollte Chinas militärisches Vorgehen eigentlich die Beziehungen zwischen den USA, Japan und Taiwan weiter stärken, so Frederick Chan, Politikanalyst am Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 16. Dezember 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.